Hallo, wach.
Wunderbar. Sag ja, ich bin irgendwie zwar kein Bühnentechniker, aber ich habe trotzdem hingekriegt. Wer von euch kennt das? Das Hamsterrad. Wisst ihr, dass es ein christliches Hamsterrad gibt? Wir alle wissen, glaube ich, sehr gut, was wir alles tun sollen. Wir sollen evangelisieren, Zeugnis abgeben, Menschen von Jesus erzählen, für Kranke beten, am besten noch für Leute, die Jesus nicht kennen, täglich stille Zeit machen, regelmäßig in der Bibel lesen. Wir fragen uns, haben wir genug für unsere ungläubigen Familien gebetet? Haben wir genug dieses und jenes getan? Haben wir ihnen genug erzählt, dass sie Jesus kennenlernen? Haben wir mit unseren Kollegen genug über Jesus geredet? Und wenn du dich solche Gedanken beschäftigen und sie dich womöglich sogar plagen, dann steckst du im christlichen Hamsterrad. Weil du entweder durch Predigten oder durch dein eigenes Gewissen oder durch jemand anders, der gerne möchte, dass du in Stress kommst, nämlich der Feind, das Gefühl hast, du weißt, was du tun musst, aber du tust nicht genug. Und ich möchte einen Text dagegen setzen, der uns klar macht, worum es geht, nämlich dass Gott erstmal was für uns tun will. Nicht nur erstmal, sondern permanent. Das geht ganz genau um den Auftrag, den Jesus bekommen hat. Steht in Jesaja 61, Abvers 1. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn, ein Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen, den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werde, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Bis dahin erstmal. Jesus ist gekommen, in erster Linie nicht, um uns mit Aufträgen auszustatten. Nun geht mal. Das hat er auch getan. Aber Jesus ist gekommen, weil wir ihm wichtig sind. Dafür ist er am Kreuz gestorben, damit wir bei ihm sein können, beim Vater sein können. Und der Vater schickt uns nicht aus nach dem Motto, jetzt bist du mal hier, jetzt geh mal gleich los und dann mach mal und tu und arbeite für mich. Ab geht's. Sondern mich gesandt, sagt Jesus, den Elenden gute Botschaft zu verkündigen. Die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Und wenn es ist richtig, dass Jesus zu uns sagt, geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium, die gute Botschaft, nämlich, dass Gott Liebe ist. Aber, und das ist die Grundvoraussetzung, damit wir losgehen können, damit wir effektiv sein können, dass wir selber wissen, was es heißt, dass Gott Liebe ist, dass er uns liebt. Und wir kommen zu Jesus und die meisten von uns kommen zu Jesus und haben Wunden in ihrem Herzen geschlagen. Über die Vergangenheit, über die Kindheit hinweg, weil die meisten Verletzungen in der Regel entstehen, aber auch über den Rest des Lebens, so geht es weiter. Wir haben alle unsere Verletzungen mitbekommen. Und ich kann das nur von mir sagen, ich hatte einen Vater, der Eltern hatte, die selber emotional sehr zurückgezogen waren. Sie konnten ihre Emotionen nicht zeigen, so konnte mein Vater seine Emotionen genauso wenig zeigen. So kam bei mir auch nicht an, dass er mich liebt. Er war körperlich da, körperlich anwesend, aber ich merkte nicht seine Liebe. Und das hat bei mir irgendwann dazu geführt, als ich mit Problemen zu ihm kam, die meine Figur betrafen, Kinder sind ja grausam und ich wurde in der Grundschule ganz schön gehänselt dafür, dass ich irgendwann auf die Antworten, da musst du dich mal wehren und was weiß ich, lass dir das nicht gefallen, merkte, das sind nicht die Antworten, die ich brauche. Ich habe mich von meinen Eltern abgewendet und keine Emotionen mehr an mich rangelassen. Das sind meine Wunden, die mir geschlagen wurden. Und ich habe jahrelang, nachdem ich Christ geworden bin, einen ganz, ganz schlechten Draht zu meinem Vater gehabt. Und irgendwann, mit Hilfe von einem Seelsorger, über die Zeit hat sich das dahingehend gewandelt, dass ich meinem Vater vergeben konnte. Und sagen konnte, ich weiß, er konnte gar nicht anders. Und es war nicht fair, aber er konnte nicht anders und ich vergebe ihm. Und ich freue mich, dass er heute kommt, heute Nachmittag, und wir mit ihm durch die Stadt latschen können. Und ich freue mich wirklich auf ihn. Und das ist es. Gott möchte unsere zerbrochenen Herzen verbinden, damit wir seine Liebe empfangen können, damit wir seine Liebe aufnehmen können. Ein zerbrochenes Herz ist wie so eine Gießkanne, die lauter Löcher hat, wo du oben Wasser reingießt und das Wasser rauscht raus, bevor du es auf die Pflanzen außerhalb geben kannst. Und du selber kannst es gar nicht behalten für dich, du kannst es gar nicht aufnehmen. Gott möchte an diese Dinge, die uns verletzt haben, ran. Jeder von uns weiß selber, was das ist. Fragt euren Vater, wenn ihr euch unsicher seid. Fragt Gott, wenn ihr euch unsicher seid, wo da Verletzungen sind. Aber die meisten wissen, was sie beschäftigt und was ihnen innerlich im Herzen wehtut. Und traut Gott zu, dass er es gut meint. Hier steht ja nicht, dass er gesandt worden ist, um die zerbrochenen Herzen irgendwie so notdürftig zu flicken, sondern sie zu verbinden. Man verbindet etwas, damit es heil wird. Er möchte unsere Herzen in Ordnung bringen. Er möchte uns, die wir manchmal das Gefühl haben, wir sind in diesen Verletzungen gefangen, er möchte uns sagen, ihr sollt frei daraus kommen, ihr sollt frei sein. Das ist keine Forderung, jetzt sei mal frei, sondern es ist ein Angebot der Liebe, Gottes zu heilen und Gottes Wirken zuzulassen. Das ist nicht immer eine einfache Sache. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das sehr schmerzhaft sein kann. Für mich fühlte sich manches in diesem Prozess an, wo Gott an meinem Herzen gearbeitet hat. Er arbeitet immer noch und hat noch reichlich zu tun. Aber da, wo er jetzt mit durch ist, aber in der Zeit fühlte sich das manchmal an, als wenn er alte, veralterte Wunden, die zwar irgendwie verschorft sind, aber nicht heil, wieder aufreißen muss, damit da Gesundung reinkommen kann, damit das Alte, das Verletzte, das Entzündete verschwinden kann. Das ist schmerzhaft. Und ich sag nur, stellt euch dem, aber macht es gegebenenfalls nicht alleine. Ihr seid eine Gemeinde, ihr könnt euch gegenseitig stützen, könnt euch gegenseitig helfen, könnt gegenseitig füreinander beten, könnt euch Leute eures Vertrauens suchen, wo ihr sagt, Mensch, das schleppe ich schon seit Jahrzehnten mit mir rum, da möchte ich Jesus mal ranlassen, aber da möchte ich nicht alleine durch, betest du mit mir. Es ist auch wahrscheinlich nicht mit einem Gebet getan, weil das ein Prozess ist, wo Heilung reinkommt und wo auch in vielen Situationen, die uns widerfahren sind, sind andere Menschen an uns schuldig geworden, wo Vergebung ausgesprochen werden muss. Heilung Gottes hat auch ganz viel mit Vergebung zu tun. Und Vergebung ist in mancher Hinsicht das menschlich gesehen Ungerechteste der ganzen Welt. Weil du denkst und vielleicht zu Recht denkst, du bist nicht schuld an den Verletzungen. Der andere, der sie dir zugefügt hat, der ist schuld. Und ihm zu vergeben, ist ungerecht, weil er hat sich ja an dir schuldig gemacht. Und es fühlt sich unfair an. Meistens weiß derjenige noch nicht mal mehr, dass er dir irgendwas angetan hat. Wenn ich die Dinge von meinem Vater ausgepackt hätte, was mich alles verletzt hat in der Vergangenheit, das hätte er nicht verstanden. Er kann es von seinem ganzen Wesen nicht verstehen. Er hätte es nicht begreifen können. Aber wichtig ist, dass wir, auch wenn wir die Person persönlich gar nicht sehen in dem Moment, vergeben und ihm gegenüber, der Person gegenüber, die uns verletzt hat, Vergebung aussprechen. In Gemeinschaft mit Gott. Gott kann dann, das ist wie das Öffnen dieser Wunde, damit der Eiter raus kann. Und Gott kann dann heilen. Gott kann das Herz verbinden. Gott möchte uns dienen. Er möchte sich uns, ja, als Arzt anbieten, als Heiler anbieten. Und er möchte, dass wir rauskommen aus diesem Gefängnis der Verletzung. Was steht hier? Er ist gekommen, um zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn, ein Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werde. Ich nehme mir die Freiheit, das auf uns runterzubrechen und sagen, die Trauernden von Zion, Zion ist die Stadt Gottes, die Trauernden von Zion, das sind wir. Das ist jeder einzelne von uns, der irgendwo in der Vergangenheit verletzt wurde und wo die Wunden noch nicht verheilt sind. Wo Gott noch nicht heilen konnte oder durfte. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich will da nicht ran. Lieber bleibe ich in diesem Schmerz, den ich kenne, als in diesem Prozess, von dem ich nicht weiß, was am Ende auf mich wartet. Das ist die Angst, dass das alles ganz schmerzhaft werden könnte. Aber schaut euch an, was der Auftrag Jesu ist an uns. Er soll die zerbrochenen Herzen verbinden. Und er will die Trauernden trösten. Das macht er nicht, um uns in dieser Trauer zu lassen, sondern um uns rauszuholen. Hört das mal, was Gott uns dadurch sagen will. Er möchte uns Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes geben. Früher hat man so gesagt, ich gehe in Sack und Asche. Das war teils aus Buße, teils aus Trauer. Und dann stell dir vor, Gott möchte dir neue, strahlende, schöne Kleider geben. Die ganze Asche, von der dein Gesicht verschmiert ist, wegwaschen. Und dich dahin bringen, dass du wieder fröhlich bist. Fröhlich und freudig vor ihm. Er möchte uns, das sagt er, statt Freudenöl, statt Trauer, schöne Kleider, statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Wenn ich das vor mir habe, so vor meinem inneren Auge, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise, eine Pflanzung, die ihn lobt. Dadurch, dass sie da ist, dann sind das nicht so ein paar mickrige, halb vertrocknete Hecken, ja, wo noch ein paar Blätter dranhängen oder Bäume, wo man das Gefühl hat, da sind mehr Borkenkäfer als Blätter, sondern das sind starke, grüne, kräftige Bäume, die Früchte tragen. Ist eine Pflanzung, wo man sich dran freut, weil das sind gesunde, starke Pflanzen. Und auch wenn du dich nicht fühlst und ich mich manchmal ganz genauso wenig fühle wie eine starke Pflanze, wie ein starker Baum, wie ein Baum der Gerechtigkeit, sondern mich manchmal fühle wie so ein mickriges Bäumchen im Wind und im schlimmsten Fall sogar wie eins dieser Kullerdinger, die durch die alten Westernstädte durch den Wind durchgetrieben werden, ja? Und denkst du, mein Güte, ich werde hier nur hin und her gewirbelt. Das ist nicht das, was du bist. Auch wenn du dich so fühlst. Gott möchte aus dir diesen starken Baum machen. Und in seinen Augen bist du das. Und dass du das für dich so empfinden kannst, deswegen möchte er dein Herz heilen. Und Gott denkt ja immer weiter. Der positive Nebeneffekt, den Gott dabei anstrebt, das Erste, was er dabei anstrebt, ist, dass es dir gut geht. Weil du ihm wichtig bist. Nicht als Mittel zum Zweck, um seine Ziele zu erreichen. Er würde es auch tun, wenn er keinen weiteren Ziele damit hätte. Sondern er tut es, weil er dich liebt. Aber der positive Nebeneffekt ist, wenn dein Herz heil ist, dann strahlt es aus und die Leute, die Jesus nicht kennen, die sehen das. Die spüren das. Dann bist du nämlich nicht die Gießkanne, aus der das Wasser rausläuft, sondern dann bist du die Gießkanne, aus der das Wasser da rausläuft, wo es rauskommen soll. Und sein Ziel erreicht, nämlich die Pflanze, die da vor dir am Vertrocknen ist, weil sie das lebendige Wasser nicht kennt. Das ist der positive Nebeneffekt. Das ist nicht Gottes Hauptziel. Gottes Hauptziel ist, dich zu heilen, weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Und das ist der Auftrag Jesu. Da schlägt sein Herz für sein Volk. In den ganzen Zeilen von Jesaja, die prophetisch gesprochen wurden, schlägt das Herz Gottes für sein Volk. Ein paar Verse weiter heißt es: Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen, man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet der Völker Güter essen und euch ihre Herrlichkeit rühmen. Dafür, dass ihr doppelte Schmach tobt und für die Schande, sollen sie über ihren Anteil fröhlich sein, denn sie sollen das Doppelte besitzen in ihrem Lande. Sie sollen ewige Freude haben. Das ist, muss ich ein bisschen auseinanderdröseln, weil das typisch Luther etwas verschachtelt ist. Aber wenn Jesus prophetisch durch Jesaja sagen lässt, ihr, und damit meint er ganz Zion, ganz Israel, sollt Priester des Herrn heißen. Damit meint er letztlich uns auch. Denn wir sind ja eingepropft, sagt Paulus, in diesen edlen Ölbaum. Dann heißt das nichts anderes als, jeder von uns kann sich Gott so nahen, wie eigentlich nach dem rituellen Gesetz nur der Hohepriester einmal im Jahr, indem er ins Allerheiligste geht. Wir hatten beim letzten Mal gehört, als ich Freitag hier war, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Wir können rein. Wir können ins Allerheiligste. Wir haben Zutritt zu Gott. Priester des Herrn sollen wir heißen. Und dafür, dass wir doppelte Schmach trugen, also doppelt erniedrigt wurden, doppelt verletzt wurden, will er uns den doppelten Lohn und die doppelte Entschädigung geben. Das meint es, sie sollen das Doppelte besitzen in ihrem Lande, sie sollen ewige Freude haben. Auch wenn du das vielleicht für dich so nicht fühlst, weil du immer in vielen Situationen denkst, meine Güte, das war aber alles Mist, das hat mich so verletzt. Das möchte Gott austauschen gegen doppelte Freude. Er möchte es nicht nur ein bisschen heilen, sondern er packt es doppelt drauf. Ewige Freude heilt, beginnt nicht erst im Himmel. Sie fängt hier auf dieser Welt an. Sie wird hier nicht ungetrübt sein. Wir werden durch Situationen durchgehen, wo wir morgens aufwachen, denken, Entschuldigung, wie ich das sage, was für ein Schied. Ja, was ist hier bloß? Den Tag, also lass ihn vorbeigehen, aber lass ihn schnell vorbeigehen. Das werden wir haben. Das wird nicht selten sein. Aber wir können jetzt schon diese innere Freude haben, die unabhängig ist von den Umständen, weil Jesus in uns lebt und weil wir wissen, dass er gut ist. Und wir wissen das unter anderem aus diesem Text, wo er uns sagt, hey, du bist verletzt. Ich bin gekommen, um dein Herz zu heilen. Ich bin gekommen, um deine Verletzung zu verbinden. lass mich das tun, damit du heil wirst. Damit du die Gemeinschaft mit mir noch viel mehr genießen kannst. Dass hinterher dein Herz überfließen kann vor Freude. Das ist der positive Nebeneffekt, der nicht die Hauptabsicht ist, aber der Eintritt, wenn Gott dein Herz immer mehr heilt und immer mehr sichtbar wird, wie sehr du ihn liebst und wie sehr die Liebe Gottes dich ausfüllt. Da, wo Heilung passiert ist, kann Liebe rein und läuft nicht wieder raus, außer aus der richtigen Ecke, bei der Gießkanne vorne. Dadurch, dass Gott an unser Herzen darf, kann er heilen. Aber das ist unser Part. So unbequem das ist unser Part. Wir müssen ihm das erlauben. Und er ist einfach, wie sagt man so schön, Gott ist ein Gentleman. Oder in der Jugendsprache, das ist ja neu, Ehrenmann. Ehrenmann ist so ein typisches Jugendsprachwort, hätte ich auch nicht gewusst. Aber Gott ist ein Ehrenmann. Ehrenmann. Der geht nicht einfach drauf los. Der geht nicht einfach auf dein verwundetes Herz los, ohne dich zu fragen und rupft die vereiterten Pflaster ab, was ja schon weh tut, sondern fragt, darf ich dich heilen? Darf ich daran? Er wird dich fragen, ob er heilen darf. Und unser Part ist, dass wir die Erlaubnis geben. Und da möchte ich dich zu einladen, dass du dein Vertrauen ihm gegenüber ausdrückst und dass du wirklich auch Glaube und Vertrauen investierst. Und wenn du dich erstmal denkst, da vergruselt's mir. Ja, das ist richtig, da darfst du auch vergruseln. Das tut vielleicht auch weh und mir hat's verdammt weh getan, Gott an diese Dinge zu lassen. Aber ich bin froh. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Sonst könnte ich heute Nachmittag zum Beispiel, gar nicht so entspannt mit meinem Vater und seiner Frau durch die Stadt latschen und den Nachmittag genießen. Dann würde ich wahrscheinlich eher denken, so hoffentlich ist dieser Nachmittag bald vorbei und ich muss den Kerl nicht mehr sehen. So ist es anders. Ja, das tut weh. Aber vertrau Gott, dass er dich in Ordnung bringt. Hier steht noch ein Vers in Vers 8, denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Raub und Unrecht, das ist das, was dir geschehen ist. Wenn du Verletzungen in deinem Herzen trägst, wo Gott noch nicht ran konnte. Raub und Unrecht. Der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst, ich will ihm den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihm schließen. Und ich will schließen mit dem letzten Vers. Ich freue mich im Herrn. Nicht so der vorletzte. Ich freue mich im Herrn, meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen. Und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm von allen Völkern. Und ich stelle mir auch so eine Heilung so vor, das ist nicht mit einem Fingerschnipp, ich kann das. Immer nicht, wirklich. Ja, Guido kann das gut. Nicht mit einem Fingerschnips getan. Es ist wie ein Same, der gesät wird. Und der aufgeht. Stück für Stück. Und es ist ein Prozess, wo du merkst, oh, fühlt sich plötzlich anders an. Wenn du plötzlich merkst, dass du dem Menschen gegenüber, den, der dich verletzt hat, andere Gefühle entwickelst, weil Gott dich herausfordert zu vergeben und du machst einen Schritt im Gehorsam vielleicht auch nur. Und nicht, weil deine Gefühle sagen, oh ja, das will ich. oh, ich liebe ihn so doll. In der Regel ist es nicht so, wenn du vergibst, dass du sagst, oh, ich liebe ihn so doll, ich will vergeben. In der Regel ist es ein Gehorsamsschritt. Ich vergebe, weil Jesus mich auffordert dazu. Ich vergebe in Jesu Namen und dann ist es wie, die Gefühle folgen nach. Der Gehorsam ist der Triebzug vorne. Die Gefühle sind die Wagen, die dem Zug folgen. Manchmal müssen wir 2, 3, 5, 10 Mal im Gehorsam vergeben, bevor in unserem Herzen sich was ändert. Vielleicht, weil die Wunde einfach so tief ist, aber es ist so, mit jedem Mal werden wir ein Stück Last los. Vielleicht spüren wir es nicht gleich. Vielleicht spüren wir es erst beim 10. oder 20. Male oder beim 7. Male. Keine Ahnung, ich will da Gott nicht festlegen auf irgendeine Zahl. Aber ich will euch nicht die Illusion geben, dass wenn ihr einmal aussprecht, ich vergebe dir, wem auch immer du dann vergibst, dass das Ding dann durch ist. Es ist in der Regel nicht gleich durch. Aber es lohnt sich, das immer und immer wieder zu machen. Das ist, ich stelle mir das vor, wie du versuchst, einen Damm, einen Staudamm einzureißen und fängst an zu graben. Am Anfang passiert da nichts. Du musst mehrfach und länger buddeln. Und immer noch ist der Staudamm zu. Ja? Und irgendwann kommt der Spatenstich, den du machst. Ich rede jetzt nicht von so einem riesigen Betonstaudamm, ja? Kommt der Spatenstich, den du machst und dann plötzlich, das Ding bricht in sich zusammen. Aber das tat es nur, weil du 10 oder 20 Spatenstiche vorher gemacht hast. Und der letzte, der entscheidende war. Aber der alleine hat es nicht gemacht, sondern die Male davor. Das ist jetzt so ganz praktisch, dieses. Gott hat uns und will uns dann wirklich mit Freudenöl salben. Das ist jetzt ein echt altes Wort, Freudenöl salben. Und ihr könnt euch, denke ich, was drüber von da vorstellen. Gesalbt wurden Könige. Gesalbt wurde unser Messias. Und wir sollen auch mit dem Freudenöl des Heiligen Geistes gesalbt werden, dass wir uns freuen können über unseren Gott, dass er uns so sehr lieb hat. Dass er sich ans Kreuz hat nageln lassen. Nicht nur, um unsere Schuld zu tragen. Denn auch bei Jesaja heißt das fürwahr, er trug all unsere Krankheit und all unser Leid und durch seine Wunden sind wir geheilt. Leid ist ja nicht immer was Körperliches. Es kann durchaus, und es ist auch eindeutig was Psychisches, was mit Verletzungen zu tun hat. Und er trug das, weil er uns so lieb hat, am Kreuz von Golgatha, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Und er möchte unser Herz verbinden, damit wir heil sind, immer heiler werden, wenn wir wahrscheinlich bis zum Ende dieses Lebens immer heiler werden, bis wir dann im Himmel irgendwann richtig heil sind, dann ist es richtig cool. Aber dass wir fortschreitend immer heiler werden, sodass die Leute immer mehr einfach durch unser Leben auch sehen, wow, der oder die ist anders. Da kommt was rüber, da kommt eine Liebe rüber, die gibt's eigentlich nicht bei Menschen. Und die Leute spüren das sehr genau. Sie können es nicht benennen, aber sie spüren das sehr genau. Aber das ist, wie gesagt, der Nebeneffekt, über den wir uns freuen können, von dem wir profitieren können, von dem diese Gemeinde profitieren wird. Aber in erster Linie möchte Gott, dass du davon profitierst und dass du heil wirst. Warum? Weil er dich liebt. Weil er als Vater sich den Sohn vom Herzen gerissen hat, um ihn ans Kreuz nageln zu lassen, damit du zu Gott kannst. Weil er dich liebt. Amen.